Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich freue mich diese Woche auf meinen Gast, Hami Nguyen. Sie hat ein Buch geschrieben, das im Ullstein Verlag erschienen ist, und zwar Das Ende der Unsichtbarkeit. Hallo Hami.
Hallo Alex.
Hi, toll, dass du Zeit für uns hast. Ja, das Ende der Unsichtbarkeit, das klingt ja schon mal total interessant, auch total literarisch. Es ist aber eigentlich ein ganz autobiografisches Buch, oder?
Ja, ich erzähle in dem Buch sehr viel über meine eigene Lebensgeschichte und über unsere Familiengeschichte.
Ja, genau. Also fangen wir vielleicht direkt mal da an. Ne? Also du erzählst die Geschichte, wie du mit deiner Mama hergekommen bist nach Deutschland, und erzählst eigentlich auch, du ganz am Anfang des Buches erzählst, so wie du eigentlich jetzt gerade mit deinen eigenen Töchtern zusammen bist und diese Gefühle, diese auch vielleicht gemischten Gefühle dich so berühren, die quasi nostalgische, romantisierte Gefühle an früher oder Gedanken an früher, und das so ein bisschen den Wunsch nach Kontinuität deiner eigenen Kinder verbindest. Willst du das uns ein bisschen erzählen?
Ich glaube, das ist etwas, das können Elternteile ganz gut nachvollziehen, dass wenn man eigene Kinder hat, anfängt auch über die eigene Kindheit nachzudenken und merkt, wie man vielleicht auch früher gesagt hat, ja, ich werde niemals so wie meine Eltern, und am Ende entdeckt man doch Verhaltensweisen, die an die eigenen Eltern erinnern. Bei mir war es so, ich habe ganz stark darüber nachgedacht, wie prekär ich eigentlich aufgewachsen bin, und im Vergleich dazu, wie meine Kinder aufwachsen, was ich sehr schön finde und was mich auch sehr, sehr stolz macht, dass das so ist. Und gleichzeitig war auch die Angst, dass es, die Angst, die mich ja auch mein Leben lang begleitet hat, diese Existenzangst, dass ich meine Kinder vielleicht doch nicht so das bieten kann, so wie ich mir das vorstelle.
Wieso, das verstehe ich jetzt nicht, muss ich nachfragen. Ich empfand das eigentlich so, dass du du nennst sie zwar selber romantisierte Erinnerungen, aber du schreibst zum Beispiel, dass du sich an die Geräusche und Gerüche aus Vietnam auch erinnert hast und so. Wieso stand jetzt im Vordergrund für dich die Erfahrung, oder sozusagen, warum war das so belastend für dich, dass du es selber als prekär bezeichnest?
Die ersten Jahre, die ich ja in Deutschland war, also ich bin ja mit 2 Jahren mit meiner Mama nach Deutschland geflohen, die waren sehr prekär. Wir hatten keine Aufenthaltsgenehmigung, wir waren sehr arm, also wir hatten ständig Angst, abgeschoben zu werden, und das zieht sich eben durch meine ganze Kindheit bis in meine Jugendzeit hinein. Und in Vietnam zu der Zeit, das war ja vor über 30 Jahren, das war auch noch ein sehr, sehr armes Land. Und auch wenn ich genau romantisiert diese positiven Dinge in dem Moment hervorgehoben habe, weiß ich natürlich trotzdem, dass es überhaupt nicht romantisch war, das Leben in Vietnam zu dieser Zeit.
Ja, genau. Also klar, Vietnam war natürlich irgendwie nach diesem schrecklichen Krieg auch ausgelaugt. Und zwar natürlich auch, also mittlerweile ist Vietnam ja eine der prosperierendsten Länder in Asien. Und es ist ja unglaublich, wie sich das auch entwickelt. Aber ich verstehe auch, was du meinst jetzt, wo du so erklärt hast. Wollen wir noch mal kurz über die Angst vor der Abschiebung sprechen? Also ihr seid ja sozusagen damals in der ehemaligen DDR angekommen. Und war das denn irgendwie für euch da, also war es schwieriger, oder hattest du Kontakte zu anderen in Westdeutschland? Hattest du das Gefühl, in der DDR war es noch schwieriger, weil man sozusagen da noch mehr sozusagen nur geduldet war und nicht integriert, oder siehst du da gar keinen Unterschied?
Genau, da muss ich kurz korrigieren. Mein Vater war Vertragsarbeiter in der DDR und kam in dieser Zeit nach Vietnam. Und hat dann meine Mutter kennengelernt, dann haben sie geheiratet, und noch als meine Mutter mit mir schwanger war, ist er zurückgegangen, und dann war der Mauerfall. Er wollte nicht, also wir hatten ja den Plan, nach Deutschland zu kommen, zu ihm. Er hat Asyl beantragt. Dadurch, dass er das gemacht hat in Deutschland, hat Vietnam ihn aber auch nicht mehr zurückgenommen. Das heißt, wir waren in Vietnam, er war in Deutschland, wir mussten also nach Deutschland und sind dann geflohen. Und sind 91 ins wiedervereinigte Deutschland tatsächlich geflohen. Und
jetzt verstanden.
Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, weil dass eine Situation in Deutschland war, in der zum Beispiel die Pogrome in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen waren. Mhm. Das Leben war sowieso schon auch für Menschen, die hier in Deutschland schon immer waren, schwer. Mhm. Und der Hass oder auch die Feindseligkeit gegenüber Geflüchteten und migrantisierten Menschen, die haben wir natürlich nicht nur eben durch die Pogrome, sondern auch in unserem Alltag gemerkt. Mhm. Und durch unsere prekären Aufenthaltstitel, also durch die Duldung, die wir ja nur hatten, gab es für uns gar keine Angebote, was uns das Leben hier hätte leichter machen können. Mhm. Also wir hatten es gab keine Sprachkurse, die meine Eltern hätten belegen können. Duldung bedeutet auch, dass man keine Arbeitserlaubnis hat. Das heißt, meine Eltern durften nicht mal arbeiten gehen. Also das Leben stand still. Wir waren gezwungen, von Sozialleistungen zu leben. Und die haben aber gerade fürs Minimum ausgereicht. Also jede Ausgabe, die zusätzlich dazu kam, wie neue Schuhe oder auch nur während der Schulzeit neue Schulsachen jedes Jahr, also Blöcke, Stifte und so weiter.
Ja, ich verstehe.
Die mussten wir extra beantragen und so waren wir zum Beispiel auch oft auf dem Sperrmüll und haben da unsere Sachen geholt. Also diese Form von Armut, die können sich, glaube ich, nur die wenigsten vorstellen.
Ja, total. Und das war zum Beispiel mir auch gar nicht bewusst. Ich hatte zunächst auch, also sozusagen innerlich auch von der Annahme ausgegangen, dass vietnamesische Migrantinnen und Migranten eigentlich immer sozusagen gern gesehen waren und sehr willkommen waren. Aber das war offensichtlich doch nicht so einfach, wie das so von außen aussah. Vielleicht ist es ja auch schon ein Teil des sagen wir mal, positiven Rassismus, über den du ja auch in deinem Buch sprichst. Was bedeutet denn eigentlich der Begriff positiver Rassismus? Kannst du ein bisschen was dazu erläutern?
Ja, ich kann es, glaube ich, am besten erklären, indem ich ein Beispiel nenne. Ostasiatische Menschen oder Menschen mit vermeintlich ostasiatischen Wurzeln werden oft als fleißig, gut integriert, angepasst, gute Mathe, man kennt diese Stereotype genannt oder bezeichnet. Und da würden, glaube ich, die meisten erstmal denken, ja, okay, es ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja nicht schlimm, wenn Menschen denken, du seist gut in Mathe. Das Problem ist, dass es trotzdem eine Zuschreibung ist auf Basis äußerer Merkmale, auf Basis des Namens, der Herkunft. Und das ist nichts anderes als Rassismus.
Ja.
Und zudem ist auch positiver Rassismus, dient letztendlich dazu, Gruppen gegeneinander auszuspielen. Also wenn es eine Vorzeigeminderheit gibt, dann muss es eine nicht so vorzeigbare Minderheit geben. Und selbst die Vorzeigeminderheit, also selbst Personen wie ich, reichen sozusagen der Mehrheitsgesellschaft nicht das Wasser, weil wir ja trotzdem als solche bezeichnet werden, als Minderheit, die vorzeigbar sein kann.
Genau, das wird trotzdem eine Trennung. Eine Trennung wird sozusagen interessant.
Und was daran eben auch, was da dann auch nicht gesehen wird, ist, dass wir ja trotzdem rassistischer Gewalt ausgesetzt sind, auch wenn wir vermeintlich die Vorzeigeminderheit sind. Also wir erfahren ja trotzdem, wie eben an den Pogromen, an den Ausschreitungen in den 90ern zu sehen, erfahren wir ja trotzdem rassistische Gewalt.
Ja, total. Deswegen hast du auch ein Kapitel geschrieben, das heißt unfreiwillig aktivistisch. Du bist also im Grunde, oder ich frage dich einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du es vielleicht erläuterst, was damit gemeint ist, dass du unfreiwillig aktivistisch bist oder gezwungen warst, aktivistisch zu werden.
Aktivismus bedeutet für mich, sich gegen vorhandene Strukturen, die ungerecht sind, aufzulehnen. Und das musste ich von klein auf, ohne dass ich mich dafür irgendwie bewusst entschieden hätte. Ich musste alle 3 Monate zur Ausländerbehörde und gegen die Strukturen da ankämpfen. Und jedes Mal wurden wir wieder mit 3 Monaten Duldung abgespeist. Ich musste in meinem Alltag gegen rassistische Strukturen ankämpfen und alles nur, weil ich ja leben wollte, weil ich meine Existenz hier sichern wollte. Ja. Und ich glaube, so geht es vielen hier in Deutschland. Und deswegen sage ich auch bewusst unfreiwillig aktivistisch, weil was wäre denn eine Alternative gewesen für mich?
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Hinzunehmen, genau. Das war jetzt auch nicht die Alternative. Das heißt, du bist im Grunde auch eigentlich ein rassistischer, sozusagen, oder rassistisch motivierte Gewalt quasi, wenn es eine strukturelle Gewalt ist, dadurch, dass du sozusagen als andersartig wahrgenommen bist oder in diese Situation gezwungen bist, immer in diese Behörden zu gehen, bist du halt quasi unfreiwillig aktivistisch geworden, um dich dagegen aufzulehnen. Sehr nachvollziehbar.
Ja.
Wie ist denn, wenn ich das mal fragen darf, das weiß ich überhaupt nicht. Wie ist denn der Stand der Anerkennung, der sozusagen ist, Vietnam ist ja wahrscheinlich mittlerweile ein sicheres Herkunftsland, oder? Mittlerweile kann man ja wahrscheinlich schwierig noch Asyl bekommen, wenn man aus Vietnam einreist, oder? Einwandert.
Nein. Genau,
nicht,
also
nicht mehr,
mittlerweile,
ne?
Mittlerweile kann man als vietnamesische Staatsbürgerin nicht mehr Asyl in Deutschland beantragen. Das war wirklich in der Zeit damals so, und das wissen ja auch viele nicht, das schreibe ich auch ausführlich in meinem Buch, ist, dass die vietnamesische Community, in Anführungsstrichen, es ist nicht nur eine Community, weil es ja eigentlich 2 Zuwanderungszuströme gab. Einmal haben wir wirklich die Boat People, die sogenannten, die nach dem Vietnamkrieg in die BRD gegangen sind. Und dann haben wir eben die Gruppe der vietnamesischen VertragsarbeiterInnen in der DDR. Und genau, und in dieser Zeit waren es tatsächlich 2 Gruppen. Die einen, die Mitte der 70er Asyl hier beantragt haben und auch bekommen haben. Ja. Und die Gruppe derer, die Anfang der 90er nach dem Mauerfall ebenfalls Asyl beantragt haben. Dann 2 zeitliche Räume, in denen es vietnamesische Geflüchtete oder Asylsuchende gab.
Ja, danke nochmal für die Aufklärung. Und auch wenn man das so nochmal hört, wenn du das nochmal für einen darlegst, alleine auch schon der Begriff Boat People ist ja auch schon wahnsinnig rassistisch, nicht? Ich meine, das ist ja so, ich meine, ist schon klar, wo es sozusagen sich hergebildet hat, aber sagen wir mal, ist auch so ein bisschen entmenschlichend, oder? Also Leute so zu bezeichnen. Und dann ich bin leider nicht in der DDR aufgewachsen, aber soweit ich weiß, gab es auch total viele rassistische Bezeichnungen für vermeintlich asiatische Mitbürgerinnen und Mitbürger, nicht? Also
ja, das, definitiv. Also auch tatsächlich so spezifische Wörter, die man so im Osten des Landes gesagt hat zu vietnamesischen MigrantInnen.
Genau.
Ein Beispiel, ja.
Nee, bitte sag du es. Erzähl du es sonst.
Ja, ein Beispiel ist das Wort Fidschi. Ich glaube,
ja,
das kennen
genau.
Viele nicht.
Das hatte ich im Ohr, ja, das hatte ich im Ohr, genau.
Ja, und das ist sehr negativ konnotiert. Also, wie du auch bei dem anderen Begriff gesagt hast, das entmenschlicht. Und es wurde aber immer, also ich weiß noch als Kind, als ich das erste Mal gehört habe, hat sich schon ein sehr unwohles Gefühl, obwohl ich ja eigentlich noch gar nicht so richtig einordnen konnte, ob das jetzt, also was für ein Wort das jetzt ist. Aber es hat sich für mich schon nicht gut angefühlt. Und aber immer, wenn ich dann was mal gesagt habe, hieß es ja, wir meinen das doch liebevoll. Also das ist doch nicht, das ist doch nicht böse gemeint, sondern sagen einfach das zu euch und das ist nicht böse gemeint. Und so ist das eben oft. Und dann denke ich mir immer, okay, die Intention spielt aber eine untergeordnete Rolle. Es geht darum, was bei denjenigen ankommt, die es betrifft. Und Fidschi ist ja eindeutig eine Herabsetzung, also ein herabsetzendes Wort. Ja, und das durchzieht auch viele Erlebnisse, die ich in meiner Kindheit hatte. Ich weiß auch zum Beispiel auch noch total gut, wie meine MitschülerInnen drei Chinesen mit dem Kontrabass, also wir in der Schule drei Chinesen mit dem Kontrabass gesungen haben und alle Blicke auf mich gerichtet waren, weil auch wenn ich überhaupt keine Bezüge zu China habe, außer dass es ein Nachbarland ist von Vietnam, war ich aber die Chinesin in dem Raum, die von der Polizei gefragt wird. Also so geht es ja in dem Lied weiter. Ja. Und oder Spiele wie Schere, Stein, Papier, aber in der Version Ching Chang Chong, sind auch sehr diskriminierend, weil sie die Sprache auf lustige Weise nachahmen. Und das sind so alles so klein, vermeintlich kleine Dinge, aber in ihrer Summe auch sehr viel.
Ja, also ich, genau das Wort, ich hatte einen Bogen drum gemacht, du hast es jetzt genannt, Fidschi, das ich, was ich besonders gemein daran finde auch, ist einfach irgendein anderes asiatisches Land als generalistische Bezeichnung zu nehmen. Irgendwie, weißt du?
Ja, also, total, ja.
So wie wenn man in, keine Ahnung, wenn man in Amerika wäre als Deutscher und würde dann irgendwie immer Ösi genannt oder Italiener und dann, Entschuldigung, das ist zwar irgendwie in der Nähe, aber das ist überhaupt nicht, wo ich herkomme. Das ist einfach total gemeint. Genau. Völlig respektlos, ich gar nicht, ja, sondern so.
Ja, und ich meine, man muss nicht alles
wissen. So random
wissen.
Auch irgendwie, ne? Also, ja.
Man muss nicht alles wissen, aber ich finde, wichtig ist, dass, dass es auch die Möglichkeit gibt, nachzufragen. Also, genau, in meiner Kindheit waren für viele, oder auch jetzt so, für viele ist so China. Ja, bist du Chinesin, sprichst du dann aber auch Thailändisch? Also so diese Frage, die kommt tatsächlich nicht mal so selten. Oder verstehst du was? Weil es klingt ja alles gleich. Und das finde ich total, total respektlos.
Ja, total respektlos. Und vor allem, weil es ja auch gar keine Sprachen sind, die sich irgendwie ähneln. Also das ist ja nur irgendwie wirklich totale Unkenntnis. Du hast ja auch ein Kapitel geschrieben, das hast du genannt, Homogenisierung und der Diskurs um China. Das würde sich hier vielleicht jetzt so ganz organisch anpassen, da mal drüber zu sprechen, oder?
Ja, absolut. Ich schreibe ja in dem Buch, dass Homogenisierung von Menschen, die aus Ost- bzw. Südostasien kommen, eine Eigenschaft anti-asiatischen Rassismus ist. Und gleichzeitig beschreibe ich aber auch ganz viel, was mit China zusammenhängt. Und okay, reproduziere ich damit nicht genau das, was ich kritisiere? Also mache ich dann nicht genau das Gleiche, habe ich mich gefragt. Ja. Und dann, ich wusste die Antwort natürlich dann auch, dass ich anti-asiatischen Rassismus nicht näher oder ausführlich beschreiben kann, ohne auch über China oder besser gesagt über den Diskurs rund um China hier in Deutschland zu sprechen, weil egal was über China berichtet wird, es hat unmittelbar auch Einfluss auf mein Leben, auf meine Lebensrealität. Also ein bestes Beispiel ist, während der Corona-Zeit ist die Gewalt gegenüber asiatisch markierten Menschen, also Menschen, die vermeintlich aus Südostasien kommen, massiv angestiegen weltweit. Und eine Ursache ist auch die mediale Aufbereitung dieses Themas. Also am Anfang wurde Corona immer als China-Virus bezeichnet.
Ja, du hast recht.
Macht natürlich was. Das macht natürlich was mit Menschen, die bei denen sie denken, ja, du bist doch Chinesin und das sind nun mal Menschen wie ich, auch wenn ich nicht aus China komme. Und oder wenn man über China und über die vermeintliche Unzivilisiertheit von ChinesInnen spricht. Also ich kann mich noch total gut an Sendungen erinnern, in denen über die ekelerregendsten Gerichte der Welt gesprochen wird. Und dann war natürlich Platz, also einer der höchsten Plätze, erster oder zweiter Platz, ganz oft irgendein Gericht aus einem Dorf in China. Mhm. Und diese, und dann eben als unzivilisiert oder als moralisch verwerflich hier markiert. Mhm. Und diese, ja, diese Zuschreibung knüpft dann auch eben auch wieder an den Diskurs rund um Corona an. Weil ja, da wurde ja auch direkt behauptet, ein Mensch hätte ein Gürteltier gegessen und deswegen haben wir jetzt Corona. Also das hängt schon, es kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum, dieser Diskurs um Corona, sondern es hat ja den Ursprung auch schon viel, viel mehr in anderen Diskursen. Und deswegen war es mir auch wichtig, dieses Kapitel rund um China zu schreiben. Ja. Um anti-asiatischen Rassismus vollumfänglich beschreiben zu können.
Total interessant. Und weil du gerade nochmal richtigerweise auf das ganze Corona-Thema hingewiesen hast, ich habe auch danach ich glaube, es war die WHO, die dann auch wirklich dafür gesorgt hat, dass man das anders benennt, dass es Covid-19 hieß, wobei ja eigentlich in Deutschland Corona geblieben ist als umgangssprachliche Bezeichnung. Weil man eben weg wollte von dieser Markierung China-Virus, was du gesagt hast, was am Anfang ist. Aber ich erinnere mich noch, dass dann nach Jahre danach haben auch Leute, die ich eigentlich so als Intellektuelle wahrnehme, und das haben sowas gesagt, ja, aber das mit diesen Lebendmärkten in China, wo die dann so wirklich das Blut von den Schlangen trinken, das muss ja eh mal aufhören und so. Und ich dachte so, siehst du, das ist nämlich das, was dann passiert. Dinge verselbstständigen sich und gehen so in so ein kollektives Bewusstsein oder Unterbewusstsein oder zumindest bleiben so im Hintergedanken. Das werden dann so bei irgendwelchen Dingen dann so abgerufen. Ich habe doch mal gehört, das wird doch da auch so gemacht, weißt du so? Und es bleibt dann halt, irgendwas bleibt halt hängen.
Genau, irgendwas bleibt hängen. Ja. Und jede Person kann alle Quellen und Artikel und so weiter, Diskurse überblicken. Und das ist nämlich das Problem. Und manchmal reicht auch einfach ein Foto aus. Also wenn über Corona, also Covid-19 berichtet wird und dann sieht man ein Bild mit einem ostasiatischen Menschen hinter einer Maske, dann ist das eben diese unmittelbare Verknüpfung, die dann hergestellt wird. In Corona gibt es vor allem in China und China hat es hergebracht so. Und da will ich auch gar nicht darüber reden oder das jetzt abstreiten, ob das jetzt, ich meine, es ist ja Fakt, dass es aus China kommt, aber diese Bilder, diese Verknüpfung, die gehen nicht einfach so mehr weg und die haben unmittelbar Auswirkungen auf Menschen wie mich.
Ja, genau, du hast völlig recht. Und das ist ja auch immer die Frage, also es ist ja so, entweder kann man es im freundlichsten Fall Desinformation nennen, ja, oder Verbreitung von Desinformation, eigentlich auch schon an sich ein quasi Strafbestand, auch wenn man jetzt sozusagen in Politik und wenn es sozusagen um Schuldzuweisung geht, dann ist es ja sogar noch mehr, dann ist es eigentlich sogar schon üble Nachrede. Und das ist an sich ja schon mal wirklich nicht kein Kavaliersdelikt mehr, sondern auch tatsächlich auch ein Strafbestand. Und genau, also zu dem Punkt, den du genannt hast, ob es jetzt oder wie und immer es entstanden ist, ist es ja auch überhaupt noch nicht klar. Ne? Also ob es einfach nur ein Sprung von einer Rasse auf die anderen gemacht hat, also von der Fledermaus auf den Menschen, was es ja oft gibt. Ja, es gibt die Hühnergrippe, es gibt die Schweinegrippe. Ne? Also das ist ja ganz normal, dass sowas Transmutagen dann irgendwann manchmal die Artengrenze auch überspringt. Oder ob es tatsächlich ein Laborflüchtling war. Auch das ist ja alles überhaupt nicht bewiesen und auch nicht beweisbar. Also ich denke, wenn es sozusagen
und das finde ich eben so spannend, wenn du das jetzt nochmal so aufzählst, weil genau solche Übertragungen, die gibt es ja auch hierzulande, die gibt es ja überall auf der Welt, ja, und nicht nur an einem bestimmten Ort. Aber das, was an China ist, ist aber immer viel schlimmer oder ist dann irgendwie unzivilisiert oder eklig oder irgendwie es ist irgendwie was mit den Menschen dort an sich zu tun hat. Und das ist eigentlich nichts anderes als Rassismus.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein. Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja. Ja, genau. Und siehst du, und trotzdem interessant, wie du in dem Kapitel ja auch darleitest, auch wenn über China so, kommst du sozusagen mit in diesen Sog und musstest quasi, kommst jetzt auch noch auch dahin, dass man auch dort also achtsamer ist. Also das finde ich wirklich interessant. Ich muss mal eine persönliche Geschichte erzählen von meiner Mutter. Ja. Meine Mutter, die sozusagen, also ja, die ist jetzt irgendwie 80 und die war irgendwie ihr Leben lang irgendwie nicht weit weg in der Welt und nicht besonders ne, so unterwegs. Die hat dann früher auch immer zu allen Leuten, die irgendwie vermeintlich asiatisch zu lesen sind, immer Chinesen gesagt. Ja, und dann, weißt du, gab es ja irgendwie natürlich so einen großen Megatrend, als Sushi auf einmal bekannt oder so hip wurde, ne? Mhm. Weißt du, überall gab es Sushi. Das sind keine Chinesen, guck mal, es sind Japaner, es waren ja auch nicht immer Japaner, die es betrieben waren, oft auch Koreaner oder so, ne? Aber es konnte die erstmal gar nicht unterscheiden, weil die erstmal nur ganz von ferne sozusagen, also ne, für sie diese Chimäre und dann so zu irgendetwas zugeordnet hat, was in ihrem Kopf, also so, ja, wie nennt man das in der Semiotik, ne, wenn sozusagen ein Bezeichnetes mit einem Begriff verknüpft ist, so verknüpft hat. Also ich will sie nicht verteidigen. Ne? Ich will nur sagen, ich glaube, das war so Unkenntnis gepaart mit Oberflächlichkeit. Ja? Aber das ist auch halt eine Quelle dafür, dass man eigentlich so einen Rassismus schürt, ja, und dass man die Menschen halt in einen Topf wirft sozusagen, dass man gar nicht anfängt zu differenzieren. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist eigentlich nur die. Ja, Entschuldigung, nee, ich wollte dich auch nicht unterbrechen jetzt, also wenn du da einhaken wolltest.
Ich wollte dir nur zustimmen, ja, genau.
Genau, und dann, worauf ich aber, das war eigentlich nur so quasi meine Vorgedanke, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, dass über diese Essenstrends und kulinarischen Kulturen auch so unheimlich viel passiert, ne? Im Zweifelsfall natürlich auch Positives. Ne? Man lernt ja Kulturen kennen, auch wenn man vielleicht sagt, oft ist das Essen, was aus diesen Ländern hier als sozusagen von dort präsentiert wird, nicht unbedingt immer das, wie es wirklich ist, aber es führt doch schon dazu, dass man eine gewisse Offenheit und zumindest einen Teil der Kultur ja kennenlernt. Oder würdest du da sehen, das ist auch schon wieder sehr stereotyp gedacht?
Ich glaube schon, dass dadurch, dass hier verschiedene ostasiatische Küchen sichtbar werden. Also früher ist man irgendwie ins Asia-Restaurant gegangen. Heutzutage geht man zum Vietnamesen, zum Thailänder oder zum Japaner. Also das hat sich dann schon dahingehend gebessert. Und da sehe ich auf jeden Fall einen positiven Punkt, so wie du das sagst, dass man jetzt eher anhand des Essens unterscheiden kann, wo alles herkommt. Ja. Auch wenn, genau, das hast du ja auch schon gesagt, es teilweise sehr stereotypisiert ist, weil natürlich auch Küchen fluide oder dynamisch sich entwickeln und das, was in den Ländern tatsächlich gekocht wird, das verändert sich ja, und bis es aber hier nach Deutschland übertragen wird, das dauert ja dann auch seine Zeit. Gleichzeitig sehe ich auch natürlich negative Aspekte, weil wir merken, dass das kommt ja auch durch den zunehmenden Tourismus, also dadurch, dass viele Menschen immer mehr schon in den letzten Jahrzehnten nach Vietnam, nach Thailand und so weiter reisen, kennen sie die Unterschiede auch nochmal besser. Aber dann sehen wir das Phänomen, dass dann irgendwie Menschen, weiß ich nicht, ich habe das vor 2 Jahren gesehen, dass Pho ist eine traditionelle vietnamesische Nudelsuppe, Reisbandnudelsuppe, hier als Instant-Version in ganz anderer Zusammensetzung, als so wie ich das auch aus meiner Kindheit kenne, verkauft wird. Das ist vielleicht erstmal nicht das Problem, sondern das Problem ist dann aber, als besser gelabelt wird. Also unsere Suppe ist gesünder, ist ohne Glutamat, ist dies, ist das. Und da zeichnet sich zum Beispiel wieder eine Herabsetzung ab.
Ja.
Und das sehen wir in vielen Phänomenen. Das wird ja auch in heiß diskutierten Thema kulturelle Aneignung besprochen. Und genau, das ist eine sehr hitzige Debatte immer, weil Menschen davon ausgehen, dass es um Verbote geht, aber eigentlich geht es um Sensibilisierung. Also du kannst etwas gut finden und du kannst auch gern ein Restaurant aufmachen und das verkaufen, aber versuch doch gerne, die Quelle deiner Inspiration nicht schlecht zu machen, nicht abzusetzen.
Das stimmt, das ist interessant. Also, ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen das durchaus sozusagen so eine einfach diese Kulinarik da auch was tut. Also einfach, weil man sich ein bisschen mehr mit der Kultur auch beschäftigt. Wenn du recht hast, ist es oft Stereotyp, aber natürlich eine Instant-Suppe. Du meinst wahrscheinlich die klassische, jetzt musst du mir helfen, sie richtig auszusprechen. Pho. Wie spricht? Ja, genau, das ist etwas schwer. Ja, genau. Lass mich aus. Zu Recht, du darfst mich auslachen.
Nein, ich hab mich gar nicht aus. Ich habe gelacht, weil es tatsächlich schwer ist.
Ja, weil es auch schwer. Ja, okay, super. Dann, das finde ich super. Ja, weißt du, interessant ist auch, was daran halt auch so, was auch so problematisch ist daran, ist, wie du sagst, ostasiatisch gelesene Menschen oder markierte Menschen, dass es immer mit einem, selbst wenn es ein positiver Prozess ist, diese Zuschreibungen sind. Ich hatte eine Ex-Freundin, die hat mal in Mainland China gearbeitet, vor vielleicht 25 Jahren. Und die sagte so, also nicht in den sozusagen geöffneten, sondern die musste über die Grenze, sie ist dann nach Guangzhou rein und so. Und da haben die Leute teilweise ihre Haare angefasst, weil die war blond. Und das war für die halt, sahen die halt nicht so oft, ne? Die wollten die halt so, die kamen und berührten die Haare. Aber da war nichts Negatives drin. Das war halt nur ein Kuriosum oder so. Ne? Und ich finde, wenn man das so zurückdenkt, dann muss man vielleicht denken, ja okay, wenn man jetzt einfach nur neugierig ist und erkennt, es ist irgendwie anders, als ich es gewohnt bin. Ja, aber ich meine nicht im Sinne Othering, ja nicht die anderen, sondern nur, ja, sprengt die Grenzen meines Erfahrungshorizontes her, dann ist erstmal nichts Schlechtes dabei. Nur die Zuschreibungen, die dann passieren, ne? Oder die negativen Konnotationen, die oberflächlichen Betrachtungen, ganz falsche Begrifflichkeiten und überhaupt erstmal nicht fragen, ne? Wie fühlst du dich, wer bist du und erzähl was über das. Da liegt ja auch so viel, sagen wir mal, Hässlichkeit und auch strukturelle Gewalt drin.
Genau, da hast du es schon gesagt, Stichwort strukturelle und institutionalisierte Gewalt. Also es geht eben nicht nur um dieses, ich bin jetzt gerade hier irgendwie ein Sonderling, weil ich nicht weiß und nicht blond bin, sondern es geht tatsächlich um ein strukturelles Problem, was ja Rassismus ist und was etwas ist, das nicht auf individueller Ebene irgendwie auch gelöst werden kann. Also ich kann jetzt dann nicht sagen, ja, bitte, ich möchte nicht mehr dieser institutionellen, also Diskriminierung ausgesetzt sein. Ich möchte nicht mehr keine Wohnung bekommen, weil ich so heiße. Also das ist ja nichts, was ich was ich tatsächlich so ändern kann, sondern was vor allem auch, da ist auch die Politik gefragt. Und was ich auch bei den Zuschreibungen ganz wichtig finde, gerade wenn wir über ostasiatische Menschen sprechen, ist das Thema der Hypersexualisierung von ostasiatischen Frauen, da immer diese Zuschreibungen sind, sie seien unterwürfig, sexuell verfügbar und so weiter. Das hat eine lange Historie, das schreibe ich ja auch sehr ausführlich im Buch.
Ja.
Aber worauf ich hinaus will, ist, dass das auch in den letzten Jahren immer aktueller wurde, wenn wir an den Anschlag von Atlanta denken, bei dem Frauen, die in Massagestudios gearbeitet haben, die die hatten koreanische Wurzeln vor allem, von einem Mann ermordet wurde, der gesagt hat, er hätte eine Sexsucht gehabt und die konnte nicht befriedigt werden. Und das ist auch eine Eigenschaft des anti-asiatischen Rassismus, die sehr, sehr prägend für Menschen, für Frauen, also für Frauen sind, die hier in Deutschland leben. Also wie oft wurde ich gefragt, ob ich auch Massagen anbiete. Oh, also, ja, und das ist einfach krass. Und das wiederum ist auch den der Popkultur und den Medien, Filmen und so weiter unter anderem geschuldet, wenn Frauen, ostasiatische Frauen vor allem solche Rollen ganz lange nur gespielt haben, so sehr klischeehafte Rollen, dann übersetzt sich das natürlich auch in die Realität. Und dann wiederum hat man Männer, also ostasiatische Männer, wie zum Beispiel ein Jackie Chan, der ja wirklich immer Superheldenrollen eigentlich spielt, also immer grandiose Kämpfer spielt, und aber nie als sexuell als sexuell begehrenswerten Mann dargestellt wird. Also es gibt keine, er spielt selten Rollen mit einer Liebesgeschichte oder mit, er hat selten eine Frau an seiner Seite im Vergleich zu James Bond zum Beispiel.
Ja.
Und das wirkt sich auch auf die Realität von ostasiatischen Männern aus. Und das ist auch ein Thema, ich glaube, da haben viele auch sehr viele Stereotype so im Kopf, die aber gar nicht so bewusst sind.
Ja, finde ich total interessant. Das habe ich übrigens auch, bevor du das jetzt so in deinem Buch so pointiert herausgearbeitet hast, auch gar nicht so direkt so wahrgenommen. Aber du hast natürlich recht, das ist auch wahnsinnig krass, die Hypersexualisierung und Fetischisierung nennst du das Kapitel. Als du gerade gesagt hast, du wurdest auch öfter schon gefragt, du machst sagen, da merkt man es erst, wie absurd das ist, ne? Jemanden einfach nur aufgrund einer Äußerlichkeit in irgendeine Schublade zu stecken und dann auch noch so aufzuladen. Das ist also ja krass, also was du alles erleben musst. Auf jeden Fall finde ich das total schön, dass du mit uns sprichst. Ich finde, dein Buch ist total klarsichtig und man hört es ja schon, wenn man dir zuhört, du bist schlau, du sprichst über die Dinge durchdrungen und es ist wirklich extrem bereichernd. Also das Buch ist überall im Handel erhältlich, ist im Ullstein Verlag erschienen. Und für alle, die sich mehr beschäftigen wollen und hoffentlich das Buch auch lesen, wir verlinken in den Shownotes den Kontakt zu Hami und auch zum Buch selbstverständlich. Das Buch heißt Das Ende der Unsichtbarkeit, auch ein toller Titel. Und ja, also ich würde sagen, ich wünsche dir mit dem Buch, mit deiner Mission und natürlich für dein Leben, eine wunderbare Familie, nur das Allerbeste.
Vielen Dank, und Alex.
Ich ziehe den Hut vor dir und ich danke dir total herzlich, dass du bei uns warst und deine wertvollen Gedanken mit uns geteilt hast.
Danke für deine Worte und danke, dass du mir und dem Thema diesen Raum gibst, was ganz, ganz wichtig ist, dass viel mehr Menschen darüber sprechen und darüber auch Bescheid wissen. Und ich wünsche dir und deiner Familie natürlich auch nur das Beste.
Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Bis bald.
Bis bald.
Danke, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.